Die Gnade unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters, der ihn von den Toten auferweckt hat, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die uns alle zu einer österlichen Gemeinde zusammenfügt, die sei mit euch allen. Amen. Wir aber hofften, meine Gedanken und vielleicht auch Ihre Gedanken, liebe österliche Gemeinde, sind noch auf dem Weg nach Emmaus. Mitten in dem wunderbaren österlichen Evangelium, das uns der Evangelist Lukas überliefert hat und das wir eben als biblische Lesung gehört haben. Wir aber hofften, meine Gedanken sind noch bei den beiden Jüngern, die fast schon alle Hoffnung hatten fahren lassen und traurig ihrer Wege gingen. Denn wie viele Menschen, liebe Gemeinde, sind in diesen Tagen und Wochen auf dem Weg buchstäblich genauso unterwegs wie die Jünger damals nach Emmaus. Wie viele Menschen auf dieser Welt haben buchstäblich schon alle Hoffnung fahren lassen und stehen traurig da? Die Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten, auf ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Aber, liebe österliche Gemeinde, wie viele haben auch die Hoffnung fahren lassen, dass es ein Ende hat mit den multiplen Krisen in unserem Land? Corona, Haushaltskrise, Beschäftigungskrise. Wir aber hofften. Sind wir nicht tatsächlich alle miteinander unterwegs nach Emmaus? Alle miteinander, wir hier in der Kirche und auch die draußen vor der Kirchentür, so viele enttäuschte Hoffnungen. Einen ganz wichtigen Unterschied sollte es natürlich geben innerhalb aller derer, die auch heute noch nach Emmaus wandern. Hoffen wir nicht, wir hier, auch in Zeiten von Krise und Not und Tod darauf, dass Ostern die Macht des Todes gebrochen ist? Hoffen wir nicht in einer Welt von Krieg, Terror und Tod darauf, dass die Toten auferstehen werden und nicht für alle Ewigkeit im Grab verrotten? Haben wir uns dieser Hoffnung nicht in der Osternacht, gestern und heute in den Ostergottesdiensten gemeinsam versichert und uns das gegenseitig bekannt und weitererzählt? Mag auch noch so viel Hoffnungslosigkeit um uns herum sein, mag auch noch so viel Hoffnungslosigkeit auf den Wegen unserer Tage nach Emmaus sein, Christenmenschen, liebe Gemeinde, sind doch eigentlich Hoffnungsleute. Protestleute gegen den Tod und lassen den Kopf nicht hängen, oder? Wir aber hofften. Nun, wir sind alle auf dem Wege nach Emmaus. Und unsere Kraft zu hoffen ist Ostern 2024 genauso angefochten wie die Hoffnung aller anderen Menschen auch. Es sind zwei Jünger Jesu, Zwei Menschen aus der allerengsten Umgebung von Jesus von Nazareth, die auf dem Weg nach Emmaus traurig daherlaufen und traurig stehen bleiben. Und so gilt ja auch für uns, liebe österliche Gemeinde, niemand unter uns muss mit lauter Stimme Hoffnungslieder schmettern, wenn ein Kloß von Traurigkeit und Erschöpfung im Hals und auf der Seele uns am Singen hindert. Glücklicherweise, liebe Gemeinde, glücklicherweise endet die Emmaus-Geschichte, wie wir eben gehört haben, ja aber nicht mit dem traurig Stehenbleiben. Sie endet eben nicht an diesem Punkt vom Kloß im Hals und dem schweren Stein auf der Seele. Denn den beiden, die da traurig stehen bleiben, wird ein zweiter Blick geschenkt. Der zweite österliche Blick auf die Lage. Noch einmal anders hinschauen, sich noch einmal anders umsehen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten. Und dieser zweite Blick, liebe Gemeinde, das Öffnen der Augen für den zweiten Blick bringt die Hoffnung zurück ins Leben. Und um diesen zweiten Blick geht es heute im Ostermontag. Und dieser zweite Blick ist auch Paulus wichtig. In dem Predigttext aus dem 15. Kapitel des ersten Briefs an die Gemeinde in Korinth, den ich jetzt vorlese, was denkt Paulus über den zweiten österlichen Blick? Das sage ich euch aber, schreibt Paulus, das sage ich euch aber, liebe Schwestern und Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht bei den Propheten Jesaja und Hosea: Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Amen. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Der erste Blick steht vor dem zweiten Blick. Und der erste Blick, liebe österliche Gemeinde, auf den Tod ist ein ganz und gar Hoffnungsloser. Pure Hoffnungslosigkeit, der Beginn des Weges nach Emmaus. Wir bleiben vor dem Tod wie die Jünger traurig stehen, in traurigen Gesprächen. Ich erinnere mich noch sehr gut an meine Gefühle und Gedanken, als ich vor 2 Jahren in der Osterwoche übrigens am Totenbett meiner Mutter stand. Meiner Mutter, die nach dem Frühstück friedlich eingeschlafen war. Ich schlug, nachdem ich sehr lange ihr Gesicht angesehen hatte, die Bettdecke zurück und erschrak, wie spindeldürr sie geworden war. Sonst waren ihre so schrecklich dünn gewordenen Ärmchen ja durch Bluse und Pullover vor den Blicken des Sohnes verdeckt und die Beine durch eine Hose. Nun, da sie nicht mehr redete und mich ansah, achtete ich erstmals wirklich auf diese Details. Mir wurde deutlich, wie hinfällig ihr Leib vor dem Tod und im Tod geworden war. So, liebe Gemeinde, wie die Jünger im ersten Blick auf das Geschehene traurig sind und aus der Trauer auch nicht herausfinden, wie sie traurig sind und keine Hoffnung haben, so brauchte ich eine ganze Weile vor 2 Jahren, bis mir ein zweiter Blick auf die Situation geschenkt wurde. Eine ganze Weile, bis ich den Blick von dem hinfälligen Körper und dem Tod lösen konnte. Das gelang mir im Grunde erst Wochen später, als der schlichte Holzsarg mit meiner Mutter in die Erde gesenkt wurde und mit Erde bedeckt wurde. Nun also das, was von meiner Mutter übrig geblieben war, der Erde zurückgegeben wurde. Der Erde, aus der Gott einst den Menschen geschaffen hat, wie es im ersten Buch der Bibel heißt. Und bei dem zweiten Blick, dabei einen zweiten, hoffnungsfrohen Blick zu gewinnen, haben mir Texte der Bibel geholfen, wie den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Biblische Texte, die zu mir gesagt und gesprochen wurden im Trauergottesdienst. Biblische Texte, die auf meine eigene Situation hin ausgelegt wurden, die haben mich, wie die Emmaus-Jünger, aus der Hoffnungslosigkeit zum Trost und zum Wiederfinden der Hoffnung geführt. Der zweite Blick, der zweite österliche Blick, der neben den ersten Hoffnungslosen tritt und uns wieder erlaubt, Hoffnung zu gewinnen und Mut zu fassen. Auch Paulus will uns mit seinem vielleicht auf den ersten Blick schwer verständlichen Text zu einem zweiten Blick einladen. Jenem zweiten österlichen Blick, der auch den Jüngern in Emmaus geschenkt wird. Mich beeindruckt, liebe Gemeinde, wie realistisch Paulus in seinem Brief an die Korinther bei dem beginnt, was der erste Blick vom Tod wahrnimmt und was unsere Hoffnung ja so tief erschüttert, wenn es ums Sterben geht und wir mit dem Sterben zu tun haben. Paulus sagt ganz realistisch, Fleisch und Blut, so beginnt ja die Passage, können das Reich Gottes nicht ererben. Der spindeldürr gewordene Körper meiner Mutter machte die Hinfälligkeit, machte, wie Paulus sagt, die Verweslichkeit unserer irdischen Existenz unübersehbar. Unsere irdische Existenz ist zur Verwesung bestimmt. Wir alle werden früher oder später sterben und zu der Erde werden, von der Gott einst den Menschen genommen hat. Aber Paulus bleibt bei diesem realistischen ersten Blick auf irdische Hinfälligkeit und auf die Verweslichkeit unseres Leibes ja nicht stehen. Er lädt uns zu einem zweiten Blick auf die souveräne Schöpfermacht Gottes ein. Denn, liebe Gemeinde, so wie wir ja alle glauben, dass Gott aus dem Nichts diese ganze Welt geschaffen hat und von der Erde den Leib des Menschen, so wird er am Ende der Zeiten auch unsere eigene menschliche Existenz aus dem Tod, aus dem Nichts wieder zusammenbringen. Auferstehung der Toten heißt, wie Paulus das der korinthischen Gemeinde schreibt, Auferstehung der Toten heißt vollkommene Neuschöpfung des Menschen, der gestorben und verwest ist. Neuschöpfung am Ende aller Tage, so wie es am Beginn aller Tage war. Schöpfung Gottes allein durch seine souveräne Macht, allein durch sein Wort. Ostern, liebe österliche Gemeinde, ist die Einladung, unseren ersten Blick auf Tod und Verwesung nicht beiseite zu legen, nein, sondern zu ergänzen. Durch den zweiten Blick auf die souveräne Schöpfermacht Gottes, die am Ende wie am Anfang alles aus dem puren Nichts wieder zusammenbringen wird. Ende wie Anfang, Anfang wie Ende. Gott schafft aus nichts, was ihm gefällt. Wie gesagt, liebe Gemeinde, Paulus ist Realist. Er will uns überhaupt nicht dazu überreden, den Tod nicht schlimm zu finden, ihn zu vergessen oder zu verdrängen. Er will uns auch nicht suggerieren, dass im Tod die Seele den Leib verlässt und irgendwo in der Gegend umherschwirrt und den Toten anschaut. Meinen unvergesslichen ersten erschreckten Blick auf den spindeldürren Körper meiner Mutter will mir der Apostel nicht ausreden. Nicht umsonst reden wir ja auch an den österlichen Feiertagen von der Macht des Todes. Der Tod ist mächtig und lässt sich nicht verdrängen. Er ist am Ostermorgen auch gar nicht verschwunden. Aber der zweite Blick sagt uns, Gott hat am Ostermorgen dem Tod eine unüberwindliche Grenze markiert. Bis hierher und nicht weiter. Hier ist Schluss. Das ist die Osterbotschaft. Alle Todesmächte haben Grenzen. Selbst, liebe Gemeinde, wenn wir das erst auf den zweiten Blick wahrnehmen. Es ist ein schlichtes Wunder, liebe österliche Gemeinde, es ist ein schlichtes Wunder und kaum zu begreifen, dass Gott aus dem Nichts diese Welt und uns geschaffen hat. Es ist ein schlichtes Wunder, dass Gott am Ostermorgen die Existenz seines Sohnes neu geschaffen hat, des Sohnes, den die Menschen um die Ecke bringen wollten. Über schlichte Wunder staunt man besser und versucht nicht Vorlesungen zu halten. Schlichte Wunder kann man nur sehr schlecht begreifen, eher staunen und ahnen. Paulus versucht uns dieses Wunder mit einer ganz und gar alltäglichen Metapher verständlicher zu machen. Wie am Morgen. In einer Kaserne werden alle durch einen Posaunenton geweckt. Vor der Erfindung des Weckers bläst man die Posaune. Und dann springen alle aus den Betten und ziehen frische Kleider an und fühlen sich jedenfalls dann, wenn sie ausgeschlafen sind, wie neu geboren. Sie ziehen ein neues Kleid an, wenn die Posaune bläst. So mit diesem Bild beschreibt Paulus das. Mag ja sein, liebe Gemeinde, dass wir ein so schönes Aufwachen tatsächlich hin und wieder erleben und nicht nur schlaftrunken aus dem Bett fallen und auf den Wecker schlagen. Den Wecker tatsächlich wie eine Posaune, wie einen angenehmen Ton im Ohr hören und die frische Luft, die Frühlingsluft am Fenster einatmen und diesen Frühlingstag und blauen Himmel als Geschenk aus Gottes Hand annehmen und uns rasch neu anziehen, frisch einkleiden und in die Welt hinausstürmen. Dieses Bild verwendet Paulus, um das Wunder der Auferstehung, der Neuschöpfung durch Gott begreiflich zu machen. Dieses alltägliche, hoffentlich, liebe Gemeinde, dann und wann auch für uns alltägliche Bild, ruft der Apostel auf, denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden, denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und das Sterbliche muss anziehen die Sterblichkeit wie ein frisches Gewand am Frühlingsmorgen, wenn wir aus dem Bette stürmen. Natürlich, das ist ein Bild. Natürlich, das ist nur ein Bild. Kein Musiker wird am Ende der Tage eine Posaune blasen und wir werden auch nicht einfach ein frisch gewaschenes Hemd anziehen. Da niemand das erlebt hat, was am Ende der Tage passieren wird, bleibt es, Paulus sagt das sehr schön, ein Geheimnis. Aber liebe Gemeinde, so ist das doch mit der Hoffnung, nicht wahr? So ist das mit der Hoffnung. Wenn wir hoffen, malen wir uns etwas aus, was wir eben bisher nicht kennen, sondern nur im Modus der Hoffnung ausmalen, als fröhliche Erwartung. Aber natürlich nicht eins zu eins so, wie es einmal eintreten wird. Nochmal, liebe Gemeinde, der zweite österliche Blick will den ersten nicht verdrängen, nicht vergessen machen. Paulus ist kein realitätsferner Träumer, der uns merkwürdige Zukunftsbilder malt. Der erste und der zweite Blick gehören zusammen. Der Blick auf den spindeldürren Körper meiner Mutter und die Hoffnung, dass Gott sie am Ende der Zeiten neu zusammenfügen, ganz verwandelt, unverweslich hinstellen wird. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Das meint, erster und zweiter Blick gehören zusammen. Das meint, wir reden vom Sieg des Lebens vielleicht gerade bei diesem Osterfest 2024 im Angesicht der Macht des Todes im Nahen Osten, in der Ukraine und an so vielen Orten dieser Welt. Tod und Leben ringen in unserer Welt miteinander und dafür sollen wir auch Ostern die Augen nicht verschließen. Und man kann über die Allgegenwart des Todes verzweifeln, auch dann, wenn gerade nicht die Mutter gestorben ist. Jedenfalls kann man so lange darüber schier verzweifeln, wie wir den ersten Blick auf die Lage nicht durch den zweiten österlichen ergänzen. Den zweiten österlichen Blick, zu dem uns diese Texte einladen. Der Text von den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, denen der zweite Blick geschenkt wird. Der Predigttext des Paulus, der vom zweiten Blick erzählt. Die Ostergottesdienste wollen uns einladen zum zweiten Blick. Und der zweite Blick gibt uns dann auch die starke Hoffnung, dass irgendwann einmal auch die großen Krisen und Kriege unserer Zeit ein Ende finden können und wieder mehr Ruhe und mehr Frieden wird in dieser Welt und es sich lohnt, dafür auch sich einzusetzen und zu kämpfen. Der österliche Sieg des Lebens, liebe Gemeinde, der österliche Sieg des Lebens über den Tod ist ein Zeichen dafür, dass der Schöpfer seine Schöpfung nicht dem Verderben überlässt. Wie auch wir ungern das, was wir im Alltag zu Wege bringen, zugrunde gehen lassen. Gott bewahrt seine Schöpfung auch am Ende, indem er, wie Paulus sagt, das Sterbliche in Unsterblichkeit und das Verwesliche in Unverweslichkeit verwandelt. Es geht nicht um irgendein Prinzip. Es geht um uns, um das Individuum, um meinen Leib, um deinen Leib, um den individuellen Leib eines jeden einzelnen Menschen. Ostern, liebe Gemeinde, fällt es uns vielleicht leichter als bei anderen Stationen auf dem Weg, an diese souveräne Schöpfermacht Gottes zu glauben, die den Tod überwinden wird, trotz aller seiner Macht. Denn zu Ostern geht es uns ja wieder wie den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Uns werden die alten biblischen Texte so ausgelegt, dass wir merken, es geht um mich, es geht um dich, es geht um uns in diesen Texten und um niemand anders sonst. Wenn's gut geht in den Ostergottesdiensten, treffen uns diese biblischen Texte wie die Emmaus-Jünger ins Herz und unser Herz brennt. Und die Augen werden aufgetan und wir begreifen. Der zweite, der österliche Blick. Diese tröstliche österliche Hoffnung, diese glaubensstärkende Kraft der alten Texte, diesen wunderbaren zweiten Blick von Ostern, den wünsche ich Ihnen, liebe Gemeinde. Eine Hoffnung, die uns auch Kraft gibt im Alltag, wenn die Osterwoche vorbei ist, weiter zu hoffen. Auch im Alltag den zweiten Blick zu riskieren, den zweiten Osterblick. Und in den vielfältigen Krisen unserer Tage die Hoffnung nicht fahren zu lassen. Das wünsche ich Ihnen allen. Christus ist auferstanden. Amen. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu im Werk des Herrn. Denn ihr wisst, dass eure Hoffnungsarbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Amen.